Ja, ihr Lieben, ich darf euch alle ganz herzlich begrüßen, hier im Raum und auch die Zurückgebliebenen, die daheim gebliebenen natürlich. Danke, entschuldigt. Danke. Ich hörte, wir haben sogar Zuseher vom Rhein sogar. Meine Schwester ist heute Morgen da, Jutta, hallo. Ja, euch grüße ich alle hier herzlich und möchte den Einstieg machen. Tom hat es ja schon gesagt. Kannst du das erste Bild anmachen? Das Thema lautet der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und ich war ganz erstaunt. Peter, danke für deinen Vers gestern. Ne? Der hat mich nochmal bestätigt, dass das auch das richtige Thema ist für heute Morgen. Und ich habe mir so überlegt, dass der Anfang eines Jahres ist eigentlich wie der Anfang einer Reise, die man macht. Der Beginn einer Reise. Man macht sich Gedanken zum Reiseverlauf, man trifft gewisse Vorbereitungen und man hat natürlich auch konkrete Vorstellungen vom Ziel. Und so möchte ich eben auf diese drei Elemente, Weg, Wahrheit und Leben, zu sprechen kommen und das einbinden in dieses Thema. Der Weg ist sozusagen die Ausrichtung, die wir haben, mit der wir in diese Reise einsteigen. Wir überlegen uns, mit welchem Beförderungsmittel wir unterwegs sind. Fahren wir mit dem Auto oder mit der Bahn? Welche Strecke nehmen wir? Müssen wir vielleicht Umwege in Kauf nehmen? Was wird uns begegnen? Gibt es vielleicht Umleitung oder einen Unfall? Muss ich vielleicht jemandem helfen oder jemandem den Weg zeigen? Und wann werde ich dort ankommen? Die Wahrheit ist insofern wichtig, als dass wir uns natürlich auch Gedanken machen müssen, auf welcher Grundlage wir diese Reise machen. Also wer zum Beispiel ein altes Navi hat, vor 2015 aktualisiert hat und der würde jetzt zu uns nach Haste kommen, dann würde er irgendwann vor einer Bretterwand stehen, denn da war noch ein Bahnübergang. Und mittlerweile gibt es eine Umgehungsstraße oder eine Brücke. Nun ja, also wenn das Navi nicht aktuell ist, dann kann man auch schon mal sozusagen vor einer Bretterwand stehen. Also ist die Grundlage valide, kann man sich darauf verlassen. Und am Ende, das Leben ist die Erfüllung, das Ziel, wo wir ankommen. Wie sieht es aus dort, wo wir hinfahren, wo wir hingehen, wohin wir unterwegs sind? Wird es mir dort gefallen? Wer wird mich in Empfang nehmen? Was werde ich wohl meinem Gastgeber sagen? Muss ich ein Gastgeschenk mitbringen? Bin ich willkommen? Wie lange werde ich dort bleiben? Und wann muss ich vielleicht wieder abreisen? Ja, und so machen wir uns unsere Gedanken natürlich auch am Anfang eines neuen Jahres. Was wird uns in diesem neuen Jahr 2022 alles begegnen? Wie werden wir uns verhalten? Werden wir das Ende des Jahres überhaupt erleben? Keiner von uns weiß das. Aber was noch viel wichtiger ist, über dieses vor uns liegende Jahr hinaus, ist doch die Frage, auf welche Zukunft steuern wir hin? Als Christen, mit welcher inneren Haltung gehe ich als Christ in den neuen Tag? Erwarten wir vielleicht, ich sage das mal so flapsig, dass die Zeiten besser werden, ja? Dass die weltweite Unterdrückung der Bevölkerung in Kürze aufgehoben wird, dass wir endlich unser beschauliches Leben wiederbekommen, was uns so lieb geworden ist, woran wir uns gewöhnt haben. Alles das sind Gedanken, die wir uns natürlich zurecht machen am Anfang eines neuen Jahres. Aber da eben niemand von uns in die Zukunft blicken kann, müssen wir schauen, ob es gewisse Standards gibt, so will ich das mal sagen. Standards, auf die wir uns hundertprozentig verlassen können, auch wenn die Lebensumstände möglicherweise widrig sind und sich verändern. Standards gelten immer, zu jeder Zeit und an jedem Ort. Und deswegen habe ich als Predigttext auch Johannes 14, die ersten 14 Verse rausgesucht, weil das sozusagen auch so ein Reisedialog ist, den Jesus mit seinen Jüngern führt. Und auch da geht es um das Weggehen und das Ankommen. Und deswegen schauen wir uns jetzt erstmal diese ersten 14 Verse von Johannes 14 an. Ich lese die mal vor. Habt keine Angst, sagt Jesus. Ihr vertraut auf Gott. Nun vertraut auch auf mich. Es gibt viele Wohnungen im Haus meines Vaters und ich gehe voraus, um euch einen Platz vorzubereiten. Wenn es nicht so wäre, hätte ich es dann zu euch so gesagt. Wenn dann alles bereit ist, werde ich kommen und euch holen, damit ihr immer bei mir seid, dort, wo ich bin. Ihr wisst ja, wo ich hingehe und wie ihr dorthin kommen könnt. Nein, Herr, das wissen wir nicht, sagte Thomas. Wir haben keine Ahnung, wo du hingehst. Wie können wir da den Weg kennen? Jesus sagte zu ihm, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Wenn ihr erkannt habt, wer ich bin, dann habt ihr auch erkannt, wer mein Vater ist. Doch von nun an kennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Philippus sagte, Herr, zeig uns den Vater, dann sind wir zufrieden. Jesus erwiderte, Philippus, weißt du denn nach all der Zeit, die ich bei euch war, noch immer nicht, wer ich bin? Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Warum verlangst du noch, ihn zu sehen? Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist? Die Worte, die ich euch sage, stammen ja nicht von mir, sondern der Vater, der in mir lebt, wirkt durch mich. Glaubt doch, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist. Oder glaubt wenigstens aufgrund von dem, was ich getan habe. Ich versichere euch, wer an mich glaubt, wird dieselben Dinge tun, die ich getan habe, ja noch größere, denn ich gehe, um beim Vater zu sein. Ihr dürft in meinem Namen um alles bitten, und ich werde eure Bitten erfüllen, weil durch den Sohn der Vater verherrlicht wird. Bittet um was ihr wollt in meinem Namen und ich werde es tun. Soweit zunächst der Bibeltext. Der Ort und der Anlass dieses Gesprächs des Herrn Jesus mit seinen Jüngern waren eher traurig. Wenn wir den Kontext anschauen, in dem diese Begebenheit sich abspielt, dann waren es die letzten Stunden des Herrn, bevor er verraten, verleugnet, verurteilt und gekreuzigt wurde. Der Jesus befindet sich mit seinen Jüngern in diesem Obersaal, der war reich geschmückt und festlich hergerichtet für das Passafest. Sie essen gemeinsam und Jesus kündigt den Verrat durch Judas, die Verleugnung durch Petrus und schließlich sein Ende an. Und nachdem Judas vom Satan getrieben die Runde verlassen hatte, setzt Jesus anschließend das sogenannte Gedächtnismahl ein, was wir als Abendmahl auch bezeichnen. Das waren sehr bewegende Momente und wir tun gut daran, uns die damalige Situation immer wieder in Erinnerung zu rufen, auch wenn wir bei uns hier in der Gemeinde das Abendmahl feiern. Damit es nicht einfach zu einer bloßen Tradition wird, die wir einfach nur abhaken. Grundsätzlich muss man natürlich sagen, ist es immer gut, sich über Traditionen Gedanken zu machen, denn eine Tradition, die man nicht immer wieder neu begründet, die kann man genauso gut abschaffen. Und deswegen müssen wir immer wieder uns überlegen, wie war das beim ersten Mal? Wie war das, als Jesus mit diesen Jüngern da um diesen Tisch herum lag, sie dieses Mahl hatten, sie waren alle satt, alle haben Wein zum Essen getrunken und dann kommt diese Situation, dass Jesus sagt, alle fragen sich, okay, was macht er denn jetzt? Nimmt nochmal so ein Brot extra vom Stapel, so ein Knäckebrot, da so ein Matzen und bricht das und sagt, nehmt das. Nimmt nochmal extra einen Kelch. Ja, man, jeder hatte ja einen Kelch vor sich stehen nach dem Essen. Die waren ja, saßen ja zum Essen, das Passaessen war ja ein sehr üppiges Mahl und jeder hatte seinen Becher vor sich und sie haben natürlich daraus auch getrunken, aber Jesus kommt und nimmt extra nochmal einen Kelch, extra. Naja, er sagt nicht, wir trinken jetzt auf mein Wohl oder irgendwie so ein Blödsinn, sondern er sagt, nehmt das, teilt den unter euch. Das ist mein Blut. Das sind Momente, die wir einfach mal auf uns wirken lassen müssen. Ja? Das Abendmahl, wie wir es jetzt hier in der Gemeinde feiern, hat sich ja völlig verändert zu dem, wie es ursprünglich mal war. Wir müssen das einfach, ich will das gar nicht bewerten, aber wir müssen das einfach mal auf uns wirken lassen. Denken wir mal zurück an die ersten Momente, wie das Abendmahl, wie Jesus das Abendmahl einge, geführt hat, was das bedeutete. Ich will eine kurze Begebenheit erzählen, die mir auch, die ich gelesen habe, wie das mit den Traditionen ist. Ich hörte mal von einer Geschichte, wo ein Prediger mal in eine andere Gemeinde zu Besuch kam. Man musste durch die Kirche, durch so einen Gang gehen, etwas längeren Gang, bevor man in diesen Gottesdienstraum kam. Und an einer bestimmten Stelle in diesem Gang, da machten alle Besucher so eine Verbeugung. Und der Prediger, der dachte, was ist hier, ist irgendwie nichts Besonderes, was, und fragte dann jemanden, so einen älteren Herrn, sagen Sie, hat das irgendwie was, also ist hier irgendwie ein heiliger Ort? Oder sagt er, na, nein, wissen Sie, früher lief hier mal ein Heizungsrohr durch, das ist schon lange nicht mehr da, das wurde irgendwann abgesägt, aber da musste man den Kopf einziehen und ja, jetzt machen alle immer hier eine Verbeugung an dieser Stelle. Und ja, so kann es gehen, ne? Dass man tatsächlich einfach irgendwie eine Tradition hat, die jeglicher Grundlage entbehrt. Also so weit darf es nicht gehen. Wir sollten immer wieder fragen, was ist der Grund, warum wir auch das Abendmahl feiern, und es soll zur Ehre des Herrn sein. Ja, Jesus läutet also diese letzten Stunden seines irdischen Lebens mit mutmachenden Worten an seine Jünger ein. Und er beginnt mit der Aussage, habt keine Angst. Bei all dem, was Jesus den Jüngern vorausgesagt hatte, war es natürlich mehr als verständlich, ja, dass sie Angst hatten, was da auf sie zukommen würde. Immerhin hat er unmittelbar von seinem bevorstehenden Tod gesprochen. Die Israeliten kannten diesen Bundesgott Jahwe ja bisher nur als den Gott, der sich hinter Wolken verbarg. Er erschien dann allenfalls mal so in einer Wolke. Und in der Antike gab es dann eben so, aus den Erzählungen wussten sie, ja, der ist auch mal so als Engel des Herrn auch gewissen Leuten, so Auserwählten, Erleuchteten, begegnet, Abraham, Isaac und Jakob, so die Stammesväter sozusagen, denen begegnete Gott mal, aber eigentlich war er doch eher so anonym unterwegs. Und jetzt kommt Jesus und der Mensch gewordene Gottessohn kommt sozusagen in die Umgebung der Jünger, und er ist wie eine ausgestreckte Hand aus dem Nebel der Wolke zu den Jüngern. Die konnten sie sehen, Jesus konnten sie sehen. Mit Gott, das war so nebulös, konnten sie nicht fassen. Aber jetzt kommt dieser Gottessohn und wird Mensch. Und deswegen kann auch er nur sagen, habt keine Angst. Nur jemand, der sozusagen am rettenden Ufer steht, kann einen, der ins Wasser gefallen ist, auch rausziehen. Wenn man in einem früheren Leben, habe ich mal einen Lebensrettungsschwimmerschein gemacht beim DLRG, und das ist unheimlich schwierig, jemanden im Wasser schwimmend irgendwie dann an Land zu hieven. Das ist fast unmöglich. Aber wenn man am Land steht, wenn man einen festen Grund hat, dann kann man natürlich jemanden rausziehen. So, und deswegen, Jesus steht außerhalb dieser Schöpfung. Er ist der, der uns in diese Zeit hinein seine Hand reicht und uns rausziehen kann. Deswegen kann er auch nur sagen, habt keine Angst, weil er eben nicht Teil dieser Schöpfung ist. Er ist außerhalb und kann uns helfen. Und nur weil nur Gott in der Person dieses menschgewordenen Gottessohns uns im Leben und im Sterben die Angst nehmen kann, deswegen gibt es auch für uns gar keine andere Wahl. Wir müssen ihm vertrauen. Jesus ist unser Angstbesieger. Halleluja. Dann fährt er fort und sagt in Vers 2, es gibt viele Wohnungen im Haus meines Vaters. Und ich gehe voraus, um euch einen Platz vorzubereiten. Wenn es nicht so wäre, hätte ich es euch dann so gesagt. Der Jesus berichtet seinen Jüngern von einer dauerhaften Zukunft nach dem irdischen Leben im Haus seines Vaters, zu dem er in Kürze zurückkehren würde. Diese Zukunft ist hundertprozentig sicher. Deshalb stellt er noch diese rhetorische Frage hinterher. Allen Jesus-Nachfolgern ist dieser Platz im Vaterhaus vorbereitet, ohne Wenn und Aber. Dann sagt er, wenn dann alles bereit ist, werde ich kommen und euch holen, damit ihr immer bei mir seid, dort, wo ich bin. Ihr wisst ja, wohin ich gehe und wie ihr dorthin kommen könnt. Zum damaligen Zeitpunkt war der zukünftige Platz im Vaterhaus eben noch nicht fertig. Aber Jesus kündigt den Jüngern an, dass er die Arbeit daran unmittelbar aufnehmen würde. Sobald er ins Vaterhaus gehen würde, würde er diesen Platz vorbereiten. Und auf die Fertigstellung dieses Platzes verspricht Jesus, wiederzukommen und die Seinen abzuholen, damit sie immer bei ihm sein können. Jesus setzt voraus bei seinen Reden, dass die Jünger mittlerweile wüssten, woher er gekommen war und wohin er zurückkehren würde. Angesichts der allergrößten Seelennot, die unser Herr und Heiland noch in derselben Nacht durchleiden würde, spricht er den Jüngern Mut zu und erzählt ihnen von der wunderbaren Herrlichkeit, die auf sie warten würde. Im Hebräer 12, Vers 2 heißt es, er war bereit, den Tod der Schande am Kreuz zu sterben, weil er wusste, welche Freude ihn danach erwartete. Der Jesus selbst wird die allergrößte Freude haben, wenn alle, die an ihn glauben, in Ewigkeit mit ihm vereint sein werden. Und er wusste, wovon er sprach, denn schließlich kam er aus der Ewigkeit. Ich habe es mal nachgelesen über Bible Server, weil ich etwas gestolpert bin über die Übersetzung. Wer von euch die Luther-Übersetzung ganz gut kennt, da wird übersetzt, weil er hätte Freude haben können. Und ich habe mit meiner Frau darüber gesprochen und wir haben gedacht, es ist eigentlich gar kein Wunder, dass Luther so übersetzt, denn keine andere deutsche Übersetzung wählt eine derartige Übersetzung. Es heißt immer, dass die vor ihm liegende Freude, dass die der Grund war, warum er das Kreuz erduldet hat. Aber man stellt sich tatsächlich diesen Luther vor, der auch selbst viel Leid erfahren hat in seinem Leben und dem es auch hätte besser gehen können, als nun gerade in irgendeinen Turm eingesperrt zu werden und das Neue Testament zu übersetzen, ja, oder die Bibel. Und deswegen ist es vielleicht, wollen wir es Luther nachsehen, dass er eben die Übersetzung so gewählt hat. Nichtsdestotrotz ist das nicht ganz unberechtigt. Der Jesus hätte es, und dem hätte es natürlich besser gehen können, als hier in die Welt zu kommen und am Kreuz zu sterben. Dennoch muss man sagen, der Heilsplan Gottes war ein völlig anderer. Und im Kontext des ganzen, der ganzen Bibel würden wir natürlich sagen, ja, es ist klar, der Jesus ist gekommen, um zu sterben. Es war nicht seine Absicht, einfach nur im Himmel zu bleiben, denn das hätte er ja tun können. Ich habe mich gefragt, wie oft denken wir in unserem Alltag an diese zukünftige Freude im Haus des Vaters? Können wir mittlerweile etwas besser verstehen, warum der Jesus in Matthäus 6, Vers 19 sagt, sammelt keine Reichtümer hier auf der Erde an, wo Motten oder Rost sie zerfressen oder Diebe einbrechen und sie stehlen können? Alle Dinge, die wir hier auf der Erde benutzen, die werden hier bleiben, wenn Jesus seine Gemeinde zu sich ins Vaterhaus ruft. Alles wird hier bleiben. Noch ein kleiner Schwank nebenbei. Wir haben vor einiger Zeit, wir haben neue Nachbarn gekriegt, das Haus nebenan wurde verkauft und da haben wir neue Nachbarn gekriegt und sie sind Türken und Aleviten und die Moslems reden gerne über Glauben übrigens, das kann man wirklich, die Erfahrung kann man machen. Naja, und wir haben sie eingeladen zum Kaffee und haben sie herzlich willkommen geheißen bei uns in der Siedlung sozusagen und bei der Gelegenheit sprachen wir dann eben auch über Glauben und dann sagten wir ihnen, also richtet euch darauf ein, wir rechnen mit der Wiederkunft Jesu. Jesus hat gesagt, er kommt wieder und dann ist das Haus leer. Also ihr müsst damit rechnen, dass irgendwann hier keiner mehr wohnt. Und das war ein toller Einstieg irgendwie, so mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Ja, wie, was glaubt ihr denn und so, ne? Und das war, ja, war irgendwie toll und ja, Gott muss das segnen. Wir müssen irgendwie einen Einstieg finden, wie wir mit Leuten ins Gespräch kommen. Und das war irgendwie ein toller Einstieg. So. Also ich denke so, das wird ein sehr surreales Szenario sein, was dann plötzlich über die Welt hereinbricht. Es werden unbenutzte Häuser sein, also unbewohnte Häuser, unbenutzte Autos, eine ganze Menge freie Arbeitsplätze, herrenloses Geld auf der Bank und in der Rentenkasse, aber eben auch viel Not und Geschrei über verschwundene Kinder, Freunde und vielleicht auch Ehepartner. Wir können uns lebhaft vorstellen, dass das vielleicht zunächst mal im ersten Moment vielleicht mal ein großes Hallo ist für die gottlose Welt, weil viele Probleme auf einmal wieder in erreichbare Nähe und auch lösbar erscheinen. Ja? Wenn ein großer Teil oder bedeutender Teil der Weltbevölkerung plötzlich nicht mehr auffindbar sein wird, ja? dass man auf einmal was, ja, das, was da ist, das kann man ja dann verteilen an die, die eben weniger haben oder die nichts haben. Und deswegen gerade glaube ich auch, dass die sozialen Auseinandersetzungen nicht lange auf sich warten lassen, denn man kann sich das lebhaft vorstellen, ja, dass man sich fragt, wenn man wirklich sich abgeackert hat für ein Haus, was nun endlich steht, und dann irgendwann stellt man fest, der junge Mann aus Nigeria, der früher im Flüchtlingsheim gewohnt hat, der wohnt jetzt auf einmal im Nachbarhaus und fährt auch das Auto da. Ja, wie kann denn das sein? Das geht ja gar nicht, ne? Ja, und so, denke ich mal, wird das sich ergeben, dass dann auch natürlich soziale Spannungen entstehen. Und ja, aber die Gemeinde ist dann nicht mehr da. Da können wir ja mal froh sein. Auf jeden Fall wissen wir 2000 Jahre später, was Jesus mit diesem Vers 4 meinte, auch wenn unsere Abreise sozusagen im Moment noch zukünftig ist. Der grundehrliche Jünger Thomas, den Jünger Thomas mag ich auch, weil der spricht irgendwie das aus, was wahrscheinlich sowieso alle gedacht haben. Der ist grundehrlich, der sagt: Nö. Nein, Herr, das wissen wir nicht, sagte Thomas. Wir haben keine Ahnung, wo du hingehst. Wie können wir da den Weg kennen? Eine unverblümte und direkte Ansage. Er redet nicht um den heißen Brei rum. Er sagt unumwunden, wie es da ihm ums Herz ist und dass er da wohl anscheinend irgendwas im Mittelteil nicht ganz mitgekriegt hat. Aber die Antwort, die Jesus dem Thomas gibt, die erstaunt wahrscheinlich alle. Jesus sagte zu ihm: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Wenn ihr erkannt habt, wer ich bin, dann habt ihr auch erkannt, wer mein Vater ist. Doch von nun an kennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Hier haben wir ein echtes, ein richtiges Highlight der Bibel. Diese Aussage des Herrn Jesus ist zum Beispiel so ein fixer Standard, was ich eingangs erwähnte. Das gilt immer und überall. Die von mir geschilderten Eingangsgedanken bezüglich einer Reise, die man sich vor Antritt der Reise macht, die werden mit dem Blick auf die Ewigkeit mit Jesus alle vollumfänglich beantwortet. Jesus ist nämlich die Reiseroute, er ist der Weg, er ist die Landkarte, er ist die Grundlage, auf der wir stehen, und er ist auch das Ziel, nämlich alles in einer Person. Aber eben nicht für die Erde, sondern für unsere Reise in die Ewigkeit ins Haus des Vaters. Jesus lebte etwa 3 Jahre lang täglich in enger Gemeinschaft mit den Jüngern. Sie konnten ihn sprechen hören, sie haben gesehen, was er tut, wie er handelt. Sie waren ständig ganz nah dran. Und jetzt sagt Jesus ihnen: Jungs, ihr habt mich die ganze Zeit begleitet. Ihr wart doch immer da. Mein Vater im Himmel, der ist genauso wie ich. Schaut mich an. Genauso. Wir sind eins. Aber ihr könnt nur durch mich zu ihm kommen. Offensichtlich war nicht nur der Jünger Thomas mit diesen Erklärungen des Herrn Jesus überfordert, denn Philippus sagt auch noch was. Philippus sagte: Herr, zeig uns den Vater, dann sind wir zufrieden. Jesus erwiderte: Philippus, weißt du denn nach all der Zeit, die ich bei euch war, noch immer nicht, wer ich bin? Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Warum verlangst du noch, ihn zu sehen? Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist? Die Worte, die ich euch sage, stammen ja nicht von mir, sondern der Vater, der in mir lebt, wirkt durch mich. Glaub doch, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist. Oder glaub wenigstens aufgrund von dem, was ich getan habe. Die Jünger, die da um diesen abgegessenen Passatisch lagen, die können wir nur allzu gut verstehen. Wie oft tun wir uns schwer, wenn Gott uns irgendwas deutlich machen möchte und wir es partout nicht wahrhaben wollen. Warum? Weil es unseren Glauben erfordert. Es liegt nie an Jesus. Es lag auch damals nicht an Jesus, dass die Jünger und auch wir natürlich es nicht verstehen. Es liegt an der Tatsache, dass wir diesen Schritt in die unsichtbare Wirklichkeit des Glaubens nicht machen wollen. Was Glauben bedeutet, nun, das können wir nachlesen im Hebräerbrief, Hebräer 11, Vers 1. Was ist nun also der Glaube? Er ist das Vertrauen darauf, dass das, was wir hoffen, sich erfüllen wird. Und die Überzeugung, dass das, was man nicht sieht, existiert. Den Vater im Himmel, von dem Jesus den Jüngern erzählt, den konnten sie nicht sehen, die Jünger. Der war unsichtbar. Auch die vielen Wohnungen, von denen er ihnen erzählt hat, die konnten sie sich nicht vorstellen. Aber dennoch existierten sie ja. Sie waren ja da. Vielleicht reichten den Jüngern an diesem Abend die zurückliegenden 3 Jahre mit Jesus aus ihrer Sicht noch längst nicht, um durch den menschgewordenen Sohn Gottes den Vatergott zu erkennen. Dazu war eben Glaube nötig, um die unsichtbare Wirklichkeit hinter der greifbaren Realität zu entdecken. Sie mussten einfach darauf vertrauen, dass ihr Herr und Meister ihnen die Wahrheit sagt. Und zwar so lange, bis diese Voraussage tatsächlich Realität würde. Vor einiger Zeit waren wir mal mit einigen Brüdern auf einem Ausflug unterwegs. Einige von euch waren dabei. Und zwar sind wir nach Hamburg gefahren. Und da gibt es ein interessantes Event, was man besuchen kann. Das nennt sich Dialog im Dunkeln. Das schreibt das mal eben so kurz. Das ist, man muss alle fluoreszierenden Sachen und Handys und so ein Zeug ablegen. Und dann begibt man sich mit einem blinden Führer in eine Halle, die stockefinster ist. Man sieht nicht die Hand vor Augen, gar nichts. Und dann wird man von diesem Führer auf einem Weg, auf einem Parcours durch diese Halle geführt. Und dann gibt es hier Geräusche. Und man sieht mit den Ohren. Das ist ganz interessant, zu entdecken, wie ein Blinder die Welt um sich herum wahrnimmt. Und was ich dabei gelernt habe, und deswegen habe ich das hier eingebaut, ist das Glauben an eine Realität, die man nicht sehen kann, die aber trotzdem da ist. Das ist ganz interessant. Also Dialog im Dunkeln ist so ein Geheimtipp, den ich gerne weitergebe. Ja, und der Herr Jesus war eben sozusagen diese sichtbare Manifestation des unsichtbaren Gottes. Das galt es jetzt festzuhalten. Daran mussten sich die Jünger festhalten, gerade angesichts der schrecklichen Ereignisse der nächsten Nachtstunden. Die Frage ist, wie gehen wir nach 2000 Jahren mit dieser eindrücklichen Glaubensbitte unseres Herrn Jesus um? Tun wir immer noch uns so schwer, daran zu glauben, dass alles, was er angekündigt hat, in Kürze Wirklichkeit werden wird? In Vers 12 sagt er, ich versichere euch, wer an mich glaubt, wird dieselben Dinge tun, die ich getan habe. Ja, noch größere, denn ich gehe, um beim Vater zu sein. Was für eindrückliche Glaubenserfahrungen durften Christen in den vergangenen Jahrhunderten machen, einfach weil sie auf das Wort Gottes vertraut haben. Und wir beten, auch heute haben wir gebetet für die verfolgten Gläubigen in fremden Ländern. Wie oft erleben sie Wunder, wo Gott in ihr Leben eingreift, wo Dinge passieren, die sie sich gar nicht erklären können, die man überhaupt nicht vernünftig erklären kann, weil sie übernatürlich sind, weil Gott sie gegeben hat. Vielleicht ist das Vertrauen auf einen unsichtbaren Herrn für uns bisher nicht von großer Bedeutung gewesen, weil wir immer alles, ich nehme mich da ja nicht aus, mit Geld und guten Worten regeln konnten. Was wird uns auf unserer Reise durch das Jahr 2022 wohl alles begegnen? Werden wir hier und da vielleicht ein Wunder erleben? Werden wir im Vertrauen auf den allmächtigen Gott an uns selbst erleben? Werden wir uns das irdische Leben mit all seinem Hab und Gut plötzlich total unwichtig wird und wir uns nur noch nach dem Haus des Vaters sehnen? Könnte ja passieren. Der Jesus sagt in Vers 13, wenn es dann mal weitergehen würde, kann mal einer weiter ripseln? Irgendwie geht Vers 13, danke, ja. Ihr dürft in meinem Namen alles bitten und ich werde eure Bitte erfüllen, weil durch den Sohn der Vater verherrlicht wird. Bittet um was ihr wollt in meinem Namen und ich werde es tun. Heißt das, dass Gott eigentlich unsere übernatürliche Wunscherfüllungsmaschine ist? Und wir haben es aber irgendwie noch nicht so richtig entdeckt? Meint Jesus, dass wir um allen Reichtum dieser Welt bitten können und er uns dann mit allem Luxus überschüttet? Darf ich darum bitten, immer gesund zu bleiben, steinreich zu werden, nie Leid zu erfahren und am besten noch 150 Jahre alt zu werden? Okay, natürlich nicht. Das ist natürlich klar. dass das nicht der Sinn der Worte von Jesus sein kann. Aber was meint er denn dann? Wenn durch den Sohn der Vater verherrlicht wird, dann wird Gott uns alle Bitten erfüllen, die genau das auch zum Ziel haben. Das ist der Grund. Auch im Jahr 2022. Sehnst du dich also nach einem größeren Haus, einem luxuriösen Auto oder nach einem Leben in Saus und Braus? Tja, Fehlanzeige. Das ist nicht Teil der Abmachung. Möchtest du aber mit deinem Leben Gott gefallen und alles, was er dir auf der Erde an Annehmlichkeiten gegeben hat, also Gesundheit, Wohlstand, Freiheit, Frieden, für ihn und zu seiner Ehre einsetzen, dann bitte ihn darum, dass er dir zeigt, wo und wie das möglich ist. Die Antwort ist nur ein Gebet entfernt. Wende dich an den einzig Richtigen, an den Herrn Jesus Christus. Er ist der einzig richtige Weg, die einzig gültige Wahrheit und das wirkliche und ewige Leben in einer Person. Ich komme zum Schluss. Ich möchte final nochmal darauf hinweisen, dass das letzte Gebet in der Bibel unmittelbar mit dem heutigen Bibelabschnitt zu tun hat. Es ist nämlich der Wunsch nach dem Wiederkommen des Herrn Jesus. In Offenbarung 22, Vers 20 heißt es, derjenige, der dies alles bezeugt, sagt, ja, ich komme bald, Amen, komm, Herr Jesus. Vielleicht wird das Jahr 2022 das Jahr, in dem dieses letzte Gebet der Bibel für die Nachfolger von Jesus überragende Bedeutung erlangt. Wir dürfen es auf jeden Fall jeden Tag unseres Lebens beten. Und der Jesus bezeugt uns zuverlässig, ja, ich komme bald. Er sagt das ganz fest zu. Die Bibel endet mit einem Wunsch. Vers 21. Die Gnade des Herrn Jesus soll euch begleiten. Wenn wir eins am Anfang eines neuen Jahres nötig haben, dann das. Dass uns die Gnade unseres Herrn Jesus auf unserer Reise durch das neue Jahr begleiten möge. Und diese göttliche Gnade, die wollen wir auch jetzt erbitten und uns Gott im Gebet anvertrauen. Wir stehen auf und danken Gott.